Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich sage Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Religionen. Wie gehen wir mit dem Glauben unserer Vorfahren um und wieso wollen manche Menschen mit den Geistern ihrer Ahnen kommunizieren? Das sind die Fragen, um die es in dieser Ausgabe gehen soll.
So the heart of this is that we believe that families are together forever.
Wir glauben, dass Familien für immer zusammen sind. Ihre Beziehung endet nicht mit dem Tod. Sie geht über den Tod hinaus. Also schaffen wir diese Familienkette der ewigen Beziehung.
So erklärt Betty Adamson von der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, warum ihre Organisation in den USA eine gigantische familiengeschichtliche Bibliothek aufgebaut hat. Dort werden genealogische Daten aus aller Welt gesammelt. Was das mit der Theologie der Gemeinschaft zu tun hat, die auch Mormonen genannt wird, das erfahren Sie in unserer heutigen Religionenausgabe. Außerdem hören Sie, wie sich die Ahnenverehrung in afrikanischen Kontexten verändert. Und falls Sie sich je gefragt haben, warum eigentlich in der hebräischen Bibel endlose Ahnenreihen zu finden sind, dann hören Sie bei uns eine Antwort. Gleich geht es darum, wie Jesidinnen und Jesiden heute auf den Glauben ihrer Vorfahren blicken, nachdem ihre Gemeinschaft vor 10 Jahren Opfer eines schrecklichen Völkermords wurde. Um Ahnen und Religion geht es bei uns heute. Und da ist eine naheliegende Frage, was machen Menschen eigentlich mit der Religion, die sie von ihren Vorfahren geerbt haben, was ja immer noch der häufigste Fall einer Religionszugehörigkeit sein dürfte. Gerade hier in Deutschland wachsen ja viele heraus aus dem Glauben ihrer Ahnen. Manche bewahren ihn noch pro forma, andere lehnen ihn ganz ab. Aber was ist, wenn genau dieser Glaube den Eltern, Großeltern oder vielleicht auch den Urahnen schlimmste Verfolgung eingebracht hat? Im August jährt sich zum 10. Mal der Völkermord an den Jesidinnen und Jesiden im Nordirak. Die Terrormiliz Islamischer Staat rief damals zum Kampf gegen sogenannte Ungläubige auf und begann, die Menschen im Sinjar-Gebirge zu ermorden und zu verschleppen. Hunderttausende flohen damals in Richtung Syrien und manche von dort weiter nach Europa. Inzwischen leben in Deutschland über 200.000 Jesiden und das ist damit die größte Gemeinschaft in einem Land überhaupt. Matthias Bertsch hat 2 von ihnen gefragt, wie der Völkermord ihr Verhältnis zu ihrer Religion verändert hat.
Ich muss sagen, ich habe meine 11 Jahre vor dem Krieg noch nie ein einziges Mal darüber nachgedacht, dass ich Jesidi bin. Es war selbstverständlich. Ich bin der Sohn 2 Jesiden. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, wo man mit einer Lupe nicht einmal einen Muslimen finden kann. Nur Jesiden.
Ferhat Al-Silo ist 22 und studiert Maschinenbau in Stuttgart. Er ist 2014 mit seiner Mutter und seinen Schwestern vor den mordenden Truppen des IS geflohen und wenige Monate später mit einem Sonderkontingent für schutzbedürftige Frauen und Kinder nach Deutschland gekommen. Auf die Frage, ob der Völkermord seine Identität als Jeside verändert hat, macht er eine kleine Pause.
Die Frage finde ich ganz schön, weil ich merke gerade, ich habe wirklich nie drüber nachgedacht. Erst dann, als das passiert ist, musste ich drüber nachdenken. Weil ich mir klar machen sollte, warum sie uns das angetan haben. Und dann hat es sich herausgestellt, es ist die Religion, die ich besitze.
Eine Religion, die bis heute Rätsel aufgibt. Die Jesiden sind Monotheisten wie Juden, Christen und Muslime, aber sie haben keine heilige Schrift, die Gottes Willen erklärt. Umso wichtiger ist das, was die Eltern oder die religiösen Führer sagen.
Ich habe eigentlich auch nicht viel über die Religion erfahren in meinem Leben. Ich meine, unsere Religion wird mündlich weitergegeben. Wir haben kein heiliges Buch. Es wird mündlich weitergegeben. Das heißt, was Mama und Papa sagen, ja, ja. Wenn nicht, nein. Ich frage nicht, warum. Wenn ich warum frage, wissen die wahrscheinlich auch nicht wirklich. Es wird von Generation zu Generation weitergegeben.
Weitergegeben wird auch die Erfahrung der Bedrohung der eigenen Gemeinschaft durch eine oft feindlich gesonnene Umwelt. Denn die Jesiden glauben an Tausi Melek, einen Engel in Pfauengestalt, der als Stellvertreter Gottes gilt. Manche Christen und Muslime dagegen sehen in ihm eine Verkörperung Satans. Das hat den Jesiden den Vorwurf eingebracht, sie seien in Wahrheit Teufelsanbeter. Ein Vorwurf, der dem Völkermord den Boden bereitet hat und Ferhat gerade deswegen umso fester zu seiner Religion stehen lässt.
Erstens wäre ich fast wegen meiner Religion heute nicht mehr am Leben. Meine ganze Familie wäre fast nicht mehr am Leben. Mein Vater ist nicht mehr am Leben wegen der Religion, weil er gefragt wurde, willst du konvertieren oder sollen wir dich umbringen? Er hat gesagt, bringt mich um, ich konvertiere nicht. Und wenn ich heute darüber nachdenke, dass mein Vater wegen meiner Religion, wegen seiner Religion, die Religion, die wir haben, gestorben ist, umgebracht wurde, ermordet wurde, dann ist es für mich zumindest, wenn ich es wollen würde, mich von dieser Vorfahrenidentität zu trennen, würde ich aus Respekt zu meinem Vater das nicht machen.
Ferhat ist keine Ausnahme, sagt Goda Al-Kaidi. Die Bedeutung von Religion und Tradition habe durch den Völkermord nicht ab, sondern zugenommen, so der jesidische Islamwissenschaftler, der mit seinen Eltern bereits 1995 aus dem Norden des Irak nach Deutschland ausgewandert ist.
Wenn man für etwas verfolgt wird, dann verstärkt sich die Identität in genau diese Richtung. Wenn ich dafür verfolgt werde, dass ich Jeside bin oder meine Vorfahren Jesiden gewesen sind, meine Eltern, auch wenn ich nichts mit der Religion zu tun gehabt hätte, ob ich es will oder nicht, bin ich Jeside. Und das stärkt natürlich die Identität und in gewisser Weise natürlich auch den Stolz unter vor allem jungen Jesiden und Jesiden. Und das macht natürlich auch schon was mit einem. Auch wenn man in der Diaspora aufwächst, ist da die Komponente Jesidentum gerade aktuell sehr, sehr groß.
Al-Kaidi hat vor 3 Jahren die Petition im Bundestag eingebracht, die zur Anerkennung des Völkermords durch das deutsche Parlament führte. Außerdem hat er den Berliner Verein Stelle für jesidische Angelegenheiten gegründet, der sich, laut Selbstdarstellung im Internet, für die Erhaltung und Anpassung der jesidischen Religion und Kultur mit dem modernen Weltfortschritt einsetzt. Aber was heißt das konkret? Zum Beispiel mit Blick auf die strengen Endogamieregeln, die Jesiden das Heiraten nur innerhalb der eigenen Religionsgemeinschaft erlauben.
Was viele nicht wissen, ist, diese Endogamieregel ist vor 800 Jahren ungefähr eingeführt worden. Die Jesiden wurden tatsächlich dezimiert. Damals gab es sie so gut wie nicht mehr im Rahmen der Islamisierung damals, Islamisierungswellen und Kampagnen. Und das war ein Schutzmechanismus, was geklappt hat, die Jesiden bewahrt hat. Und deswegen sind die Endogamieregeln mehr oder weniger auch innebehalten worden. Aber was erstmal eingeführt ist, kann auch wieder geändert werden. Das Jesidentum ist sehr reformfähig. Und ob wir es wollen oder nicht, das muss auch angegangen werden und eine Regelung muss her.
Eine Regelung, die mit den Maßstäben der westlichen Gesellschaften vereinbar ist, in der das Individuum entscheidet, wen es heiratet und nicht die Tradition oder die Familie. Al-Kaidi kennt die Sorgen, gerade ältere Jesiden, dass Familie und Gemeinschaft zerbrechen könnten, wenn sich ihre Kinder und Enkel zu sehr an neuen Werten orientieren.
An erster Stelle sind Jesiden natürlich auch Menschen. Natürlich verlieben sie sich, natürlich gibt es Ehen mit Nicht-Jesiden. Ob man es will oder nicht, das passiert. Und jetzt liegt es wirklich an den Jesiden selbst, an der Community, wie sie damit umgehen. Entweder sie arrangieren sich damit, wie unsere jüdischen Mitbürger auch, und man empfindet das als Chance oder man empfindet das als Problem.
Und wie ist das für Ferhat Al-Silo? Der 22-Jährige, der auf YouTube Videos über seine Geschichte im Irak und in Deutschland veröffentlicht, sieht sehr gut aus. Könnte er sich vorstellen, sich in eine Nicht-Jesidin zu verlieben?
Heute höre ich zum ersten Mal die Frage, ob ich irgendwie überhaupt drüber nachgedacht habe. Nee, ich denke nicht drüber nach, ich werde auch nicht drüber nachdenken, weil ich wurde deswegen so lange verfolgt und ich zeige ihnen, dass das Verfolgen nichts bringt. Und dass ich dabei bleibe. Für mich wäre das eine Art Aufgeben, wenn ich einen anderen Weg gehen würde. Deswegen, das ist das, was uns ausmacht und einzigartig.
Und wenn eine seiner Schwestern einen Nicht-Jesiden heiraten würde? Er denkt eine Weile nach, dann sagt er, jede und jeder muss für sich entscheiden. Es ist auch eine Entscheidung für Deutschland und gegen den Irak.
Natürlich hat man Heimweh, natürlich ist es die Heimat, unsere Heimat, aber ich glaube nicht, dass nach all dem, was die allermeisten Jesiden hier in Deutschland dort erlebt haben, sich jemand jemals wieder so stark gebunden mit diesem Land fühlen wird.
Aber auch die neue Heimat macht es vielen Jesiden nicht leicht, sich wirklich zugehörig zu fühlen. Ihre großen Familienfeste werden von vielen hierzulande genauso kritisch beäugt wie die traditionelle orientalische Musik. Und doch, darin sind sich Goda Al-Kaidi und Ferhat Al-Silo einig, die Zukunft der Jesiden liegt in der Bundesrepublik.
Hier haben wir die Möglichkeiten, die wir niemals hatten. Hier dürfen wir zum ersten Mal in der Geschichte den Mund aufmachen und sagen, wer wir sind, woher wir kommen und dass wir Jesiden sind. Zum ersten Mal in der Geschichte der Jesiden.
Viele Menschen fürchten ja, wenn ihre Kinder oder ihre Enkel in den religionsfernen Westen ziehen, dann würden sie dort den Bezug zur Tradition und auch zur Religion ihrer Vorfahren verlieren. Im Fall der Jesiden und Jesidinnen ergibt sich aus dem Leben in der ja doch religiös toleranten Diaspora immerhin die Möglichkeit, die Religion der Vorfahren erstmals überhaupt genauer kennenzulernen, weil man jetzt darüber sprechen kann. Und damit ergibt sich auch die Chance, diese an neue Gegebenheiten anzupassen. In vielen Religionen und Kulturen gibt es die Verpflichtung, Vater und Mutter zu ehren und auch den verstorbenen Vorfahren ein ehrendes Andenken zu bewahren, wie es so schön heißt. Aber mancherorts geht es nicht nur darum, sich an die Vorfahren positiv zu erinnern und vielleicht auch ihren Glauben, ihre Religion weiterzutragen, sondern es geht auch um eine Kontaktaufnahme mit diesen Ahnen oder mit ihren Geistern. Besonders auf dem afrikanischen Kontinent gibt es verschiedene Formen der Ahnenverehrung. Und es handelt sich dabei nicht nur um alte Praktiken, die irgendwie durch Kolonialisierung und Globalisierung immer weiter zurückgedrängt werden. Im Gegenteil, da gibt es interessante Weiterentwicklungen, die zum Teil auch bei uns in Europa ankommen. Warum es überhaupt für Menschen wichtig ist, mit ihren Vorfahren zu kommunizieren, und wo sie einen Einfluss dieser Verstorbenen auf ihr Leben sehen, das kann ich jetzt mit Katharina Wilkens besprechen. Sie ist akademische Rätin im Institut für Religionswissenschaft an der Universität Tübingen und hat unter anderem zu Ahnenverehrung in Tansania geforscht. Frau Wilkens, auf welche Art verehren Menschen in Tansania denn ihre Ahnen? Gibt es da Opferrituale oder besucht man einfach die Gräber und spricht mit ihnen?
Das kommt jetzt ein bisschen auf den kulturellen und religiösen Hintergrund drauf an. Aber ja, man steht in Kontakt mit den Ahnen. Genau, in einem christlichen Kontext, ich fange mal mit dieser Differenzierung nach den Religionen an. Im christlichen Kontext ist die Verehrung durch Opfergaben an einem eigenen Schrein oder Ähnlichem nicht gern gesehen. Also das wird von den Pfarrern, von den Kirchen generell verboten. Da ist es der Besuch am Grab, aber auch da lässt man gerne mal ein bisschen Speisen oder andere Opfer da. Jetzt ist es aber gelegentlich auch so, dass die Ahnen gerne direkteren Kontakt haben möchten. Jetzt hatten Sie auch selber gerade erwähnt, das sind wirklich Geister, das sind Präsenzen, die man im Alltag spürt. Und es gibt dann Momente, wo mehr passieren muss. Und dann kommen die traditionellen Schreine ins Spiel, also die Ritualexperten dafür, die gibt es immer und überall, die sind da, manchmal nachgefragt, manchmal nicht so sehr. Aber wenn durch Krankheiten zum Beispiel oder andere Zeichen im Alltag, durch Träume, die Ahnen wieder mehr Kontakt brauchen, dann wird geopfert. Und zwar durchaus auch ein Huhn, eine Ziege, größere Tiere, speziell in den Regionen, wo und natürlich auch für sich selber noch das Essen ganz alltäglich die Tiere schlachtet, sind solche Opfergaben vollkommen selbstverständlich.
Und geht es dann darum, diese Ahnengeister vor allem um Hilfe zu bitten und um ja vielleicht Kraft von ihnen zu bekommen? Oder geht es manchmal auch darum, sie zu besänftigen, zu beruhigen oder ihren Einfluss ein Stück weit zurückzudrängen?
Das kann tatsächlich alles sein. Dadurch, dass die Ahnen eigentlich im Leben immer irgendwie präsent sind, gibt es also verschiedene Arten, auf sie zu reagieren, beziehungsweise die Kommunikation spürbar zu machen. Einerseits ganz klassisch machen sich Ahnen bemerkbar, indem sie Krankheiten schicken. Also viele Krankheiten, die man im Krankenhaus nicht geheilt bekommt, beim Arzt irgendwie nicht gelöst bekommt, können von den Ahnen geschickt sein. Und dann muss man mit verstärkten Opfergaben darauf reagieren, um die Ahnen zu besänftigen. Aber sie können eben auch in Träumen erscheinen und dann einfach nur um die Weitergabe von Berufen, Talenten, materialen Gegenständen bitten. Also das kann auch in dem Sinne einfach ein Miteinander sein.
Sie haben schon angedeutet, der Glaube an die Ahnengeister ist unterschiedlich verbreitet, wird eben auch von Christentum und Islam gegebenenfalls zurückgedrängt. Ist es denn in Tansania möglich, darüber ganz offen zu sprechen, dass man also mit einer Freundin darüber redet? Also ich glaube ja schon dran, dass meine Großmutter hier bei uns ist und mich irgendwie beeinflusst und die Freundin sagt dann, also das ist doch Humbug, ich denke überhaupt nicht, dass die Ahnen noch irgendwie eine Präsenz bei uns haben. Also kann man darüber offen reden oder ist das eher so was, was jeder so im stillen Kämmerchen für sich entscheidet?
Der Umgang kann sehr unterschiedlich damit sein, aber das ist durchaus ein öffentliches und normales Thema. Also wer jetzt hingeht, wer das wirklich für real hält oder nicht, da gibt es tatsächlich viele Diskussionen drum. Manche unterstützen das, manche nicht, manche glauben nicht, manche glauben schon. Das ist eine ganz, ganz große Bandbreite an Reden über. Aber die Praktiken bestehen. Wenn man das Gefühl hat, man braucht selber irgendwie eine Kommunikation, dann findet sie auch statt. Also dann findet man immer jemanden, der einen da unterstützen kann. Eine Sache ist auch ganz wichtig, das ist keine individuelle Entscheidung, ob man was mit den Ahnen zu tun hat oder nicht, sondern das ist immer Familienentscheidung. Das ist das ganz Entscheidende, auch im Unterschied zu Gott oder so. Die Ahnen haben immer mit den Familien zu tun. Von daher muss der, wenn man so möchte, Familienrat zusammenkommen, um zu entscheiden, wie man mit diesen Ahnen oder den Problemen, die die Ahnen bereiten, umgehen. Also es ist ja oft so eine punktuelle Anfrage, die man von Seiten der Ahnen wahrnimmt. Aber im Gegenzug, ich habe auch andere Bekannte, die sagen, das Reden von den Ahnen, das haben die Ahnen immer so gemacht oder das ist das Land meiner Ahnen, das ist die Art meiner Ahnen, wird missbraucht und überbenutzt. Kenne ich auch die Meinung dazu, ne, dass das völlig überstrapaziert wird in so einem Sinne von, wir sind afrikanisch, wir machen das so, wie unsere Ahnen das immer gemacht haben, dass das auch eine Ausrede sein kann für Dinge.
Was verändert sich denn durch die Migration? Also das ist ja auch schon alt, dass auf dem afrikanischen Kontinent viel migriert, eingewandert und ausgewandert wird und natürlich auch viel nach Europa und anderswo hingeht. Werden da diese Praktiken mitgenommen? Verändern die sich? Vermischt sich da vielleicht auch etwas, was früher einfach geografisch getrennt war?
Ja, die Praktiken verändern sich, sie werden mitgenommen. Da gibt es ganz viele verschiedene Distanzen von Migration und historischen Tiefen. Es fängt zunächst einmal damit an, dass in weiten Teilen des Kontinents, jetzt auch gerade Westafrika oder so, Arbeitsmigration vollkommen selbstverständlich ist. Also dass man über 15, 20 Jahre als junger, erwachsener Mensch, Frauen und Männer, Teile des Jahres oder diese ganzen 10, 20 Jahre tatsächlich wandert, um Geld zu verdienen. Das war schon lange so etabliert, vorkolonial. In solchen Kontexten ist es dann ganz normal, dass die Ahnenschreine natürlich in den Heimatorten verbleiben, logischerweise, und alle notwendigen Opfergaben dort gemacht werden, wenn man wieder heimkommt. Das heißt, dieses Muster, dass der Schrein am Heimatort ist, während die Leute wandern, ist etabliert. Und dann kamen natürlich die größeren Wanderbewegungen dazu, also in die neuen kolonialen Großstädte, aber jetzt heute ganz aktuell und zeitgenössisch natürlich auch wieder die Arbeitsmigration in die USA oder nach Europa oder auch in viele asiatische Länder, nach Indien, Japan. Genau, und da ist dann immer so ein Aushandlungsprozess. Wie kann man das über Telekommunikationswege, über soziale Medien, diese Opfer in der Heimat noch ausrichten lassen? Wie viel kann man tatsächlich mitnehmen? In der Regel ist es tatsächlich Ahnenverehrung sehr mit dem ursprünglichen Ort verbunden. Und dann kommt noch eine zweite historische Ebene dazu, und das ist der Verkauf von Sklaven nach Amerika jetzt im 15., 16., 17., 18. Jahrhundert. Da hat sich natürlich in der Black Community in Amerika nochmal eine ganz eigene und unabhängige Form der Kommunikation mit den Ahnen etabliert.
Es gibt ja in diesen migrantischen Communities zum Teil so einen, vielleicht kann man es postkolonialen Diskurs nennen, der sich zurückbesinnt auf afrikanische, was auch immer das alles umfasst, aber auf afrikanische Traditionen, wie zum Beispiel traditionelle Medizin und so weiter, und das aufwertet und eben sagt, da ging etwas verloren durch die Kolonialisierung oder wurde abgewertet, was wir jetzt wieder aufwerten wollen. Kann man so etwas auch bei der Ahnenverehrung beobachten, dass das vielleicht wieder stärker angenommen und aufgewertet wird als Gegenbewegung zur Kolonialisierung, wie sie mal passiert ist?
Das würde ich ganz klar so sehen. Also ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass Ahnenschreine und Ähnliches eigentlich immer da waren, immer zur Verfügung standen, für wenn man es brauchte. Aber die waren tatsächlich über Jahrzehnte hinweg versteckt. Eher was Dörfliches, was Hinterwäldlerisches. Und das ändert sich jetzt tatsächlich in den letzten 10, 15 Jahren sehr konkret, würde ich sagen. Genau wie Sie es beschrieben haben, ne? Diese Aufwertung zu unserer eigenen. Und es ist auch ein panafrikanisches Ideal, was dahinter steckt. Das ist also tatsächlich nicht an einzelne Sprachkulturen und, sagen wir mal, Ahnengruppen gebunden ist, sondern tatsächlich so eine flächendeckende Bewegung ist. Also in sozialen Medien zum Beispiel gibt es YouTube-Videos von traditionellen Heilerinnen in Südafrika, die zwar speziell von ihren Ahnen jetzt im Zulu-Kontext sprechen zum Beispiel, aber wo dann die Kommentare Kommentare aus den USA, aus Europa kommen und die Erzählung und die Erläuterung ganz großartig finden. Und das bindet sich eben ein in so eine globale Szene von alternativer Medizin und alternativer Spiritualität, die jetzt wirklich ein eigenes panafrikanisches Narrativ erhält dadurch.
Und hinausgeht über diese afrikanische oder ursprünglich afrikanische Community und hineingeht ja einfach in eine globale Gesellschaft, wo man sich unterschiedliche Spiritualitätsangebote aussuchen kann. Und da kann das dann auch spirituelle Ahnenarbeit sein, die aber inspiriert ist von afrikanischen Traditionen, kann man das so sagen?
Inwiefern das jetzt in weiße Communities überspielt, weiß ich gerade nicht. Also tatsächlich, also glaube ich eher nicht, dass da viel stattfindet. Was ich eher sehe, ist, dass das immer stärker in den Black Communities hineinspielt, die vorher christlich waren und jetzt viel mehr den afrikanischen Weg beschreiten, in den USA zum Beispiel. Genau, also dass man da die Black Community hat, die eher christlich-baptistisch geprägt ist, aber jetzt viel mehr von diesen Ahnenritualen mit aufnimmt.
Also ich habe so ein bisschen im Internet geschaut und bin da schon auf Angebote gestoßen, wo es eben darum ging, Kontakt zu den Ahnen aufzunehmen und die Ahnenreihe als Schutz und Unterstützung zu erfahren. Und bei einem dieser Angebote wurde eben auch eine Frau mit einem kenianischen Vater zitiert und deren Suche nach ihren Wurzeln, die es ihr eben ermöglicht hat, den Kontakt zu den Ahnen aufzunehmen. Und das will sie jetzt sozusagen in die Welt tragen. Also da schien es mir tatsächlich eine Ablösung von diesem afrikanischen Kontext dann auch zu geben oder eine Öffnung jedenfalls und ein Angebot an andere, das auch zu tun.
Genau, aber der kenianische Vater ist ja trotzdem noch da, ne? Also dass das sich jetzt komplett rauslöst, das sehe ich noch nicht ganz. Also dass es sich verbindet mit europäischen spiritistischen Ideen nach, wer sind meine Ahnen und ich möchte mit den Ahnen reden, auch in so einem mediumistischen Sinn oder sowas. Ja, aber ne, die Verbindung zu irgendeiner Familie auf dem Kontinent, die bleibt im Narrativ erhalten, würde ich sagen.
Vielen Dank, Katharina Wilkens, akademische Rätin im Institut für Religionswissenschaft an der Universität Tübingen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Um Ahnen geht es in der heutigen Ausgabe von Religionen. Und man muss natürlich kein religiöser Mensch sein, um sich für seine Herkunft und seine Vorfahren zu interessieren. Aber wer seinen Stammbaum über viele Generationen hinweg vervollständigen will, der kann Hilfe finden bei einer Religionsgemeinschaft, nämlich bei der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, landläufig auch Mormonen genannt. Hunderttausende Menschen besuchen jährlich die familiengeschichtliche Bibliothek der Gemeinschaft in Salt Lake City im US-Staat Utah. Dort sind mehr als 13 Milliarden Namen archiviert, in alten Büchern, auf Mikrofilm oder digital. Was man dort genau finden kann und warum die Kirche überhaupt solchen Wert legt auf Ahnenforschung, das hat Rebecca Hillauer herausgefunden.
Sonntagmorgen in Salt Lake City, Utah. Hauptsitz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, landläufig Mormonen genannt. In einem kirchenschiffartigen Saal mit Empore und meterhohen goldglänzenden Orgelpfeifen an der Stirnseite probt der Tabernakelchor. Das Konzert wird anschließend live im Fernsehen übertragen. Zum weitläufigen Kirchengelände gehört auch die Family Search Library, die familiengeschichtliche Bibliothek. Das moderne hellgraue Gebäude birgt die größte Sammlung genealogischer Daten weltweit. Besucher können unter 13 Milliarden Namen nach ihren eigenen Ahnen suchen. Die Gründe für das gigantische Projekt liegen in der theologischen Lehre der Kirche Jesu Christi. Forschungsspezialistin Becky Adamson.
Wir glauben, dass Familien für immer zusammen sind. Ihre Beziehung endet nicht mit dem Tod. Sie geht über den Tod hinaus. Also schaffen wir diese Familienkette der ewigen Beziehung.
Die Vorfahren erforschen kann man nicht nur an 350 digitalen Arbeitsstationen mit je 2 bis 3 Monitoren, sondern zusätzlich analog auf Mikrofilmen und Mikrofisch. Oder in teils jahrhundertealten, handgeschriebenen Familien- und Kirchenbüchern. Bei Fragen steht eine Schar von Ehrenamtlichen bereit, um zu helfen. Eine von ihnen ist Beatrice Kopp aus der Schweiz. Sie war 3 Jahre alt, als ihre Eltern der Kirche Jesu Christi beitraten.
Das Wichtigste für mich ist, Jesus Christus ist das Zentrum unseres Seins und unserer Überzeugung. Er ist der Sohn Gottes, er kam auf die Erde und er ist gestorben und wieder auferstanden. Und an das glauben wir ganz, ganz fest. Wir glauben, dass er diese Auferstehung vollbracht hat, sodass die Menschen, jetzt kommen wir gleich wieder auf die Family Search, dass die Menschen nach dem Tod auferstehen können und weiterleben können.
Aus diesem Glauben leitet sich auch die Praxis der Totentaufe ab. Dabei lassen sich Mitglieder der Kirche stellvertretend für Verstorbene taufen, die keine Mitglieder waren. Ihnen soll auf diese Weise ermöglicht werden, doch noch ins Himmelreich zu kommen. Kritiker, etwa aus den Reihen der evangelischen Kirche in Deutschland, sehen darin ein Missionieren über den Tod hinaus und das Hauptmotiv für die Ahnenforschung. Ralf Grünke, Pressesprecher der Kirche Jesu Christi in Deutschland, verweist unter anderem auf eine Stelle im Neuen Testament.
Paulus hat im ersten Korintherbrief, hat er mit Christen zu tun, die nicht an die Auferstehung glaubten. Und hat ihnen dann ein paar Argumente geliefert, zum Beispiel das Argument, hört mal zu, es gibt ja diejenigen, die sich taufen lassen für die Verstorbenen stellvertretend. Warum machen die das denn, wenn die Toten gar nicht auferstehen? Aber abgesehen davon glauben wir tatsächlich, dass ein Mensch, der stirbt, nicht mit seinem Körper offensichtlich, sondern im Geiste weiterlebt und weiter Entscheidungen treffen kann.
Die Totentaufe sei daher immer nur als ein Angebot an die Verstorbenen zu verstehen, nicht als Automatismus. Dennoch gab es Proteste, vor allem dagegen, dass manche Mitglieder so weit gingen, jüdische Holocaust-Opfer taufen zu lassen. Davon hat die Kirche sich mittlerweile offiziell distanziert. Die Totentaufe, die nur in sogenannten Tempeln durchgeführt werden darf, bleibt jedoch eine wichtige Praxis der Kirche. Ihr Interesse ginge dabei über ein bloßes Datensammeln weit hinaus, betont Pressesprecher Ralf Grünke.
Tatsächlich geht es schon darum, uns zu verknüpfen mit Generationen, die vor uns gekommen sind, mit zukünftigen Generationen und auch den größten Familienstammbaum der Welt zu erstellen und quasi zu zeigen, dass wir alle miteinander verwandt sind und in Verbindung zueinander stehen. Ich glaube, es gibt kaum eine wichtigere Botschaft in einer Zeit, in der Unterschiede entlang von religiösen, politischen, ethnischen Trennlinien immer stärker betont werden.
Aktuell versuchen Ehrenamtliche der Kirche, in der Ukraine Urkunden in Sicherheit zu bringen, bevor sie durch den Krieg zerstört werden. Oft erzählt Beatrice Kopp, hätten nach Naturkatastrophen Menschen und Gemeinden im Archiv der Bibliothek für immer verloren geglaubte Urkunden und Lebensdaten gefunden.
Wir sagen einander Schwester und wir sagen einander Bruder, weil wir wirklich denken, dass wir alle auch Sie, Kinder Gottes sind. Und wir alle gehören zusammen und sollten dasselbe Ziel haben, miteinander in Frieden, in Freude leben zu können.
Der starke Gemeinschaftssinn speist sich aus der Gründungsgeschichte der Mormonen. In den Anfangsjahren der Kirche im 19. Jahrhundert wurden ihre Mitglieder an der Ostküste der Vereinigten Staaten massiv verfolgt. Nach dem Lynchmord an Kirchengründer Joseph Smith flohen viele gen Westen, bis sie in Salt Lake City 1847 schließlich ihren Platz fanden. Die Schweizerin Beatrice Kopp wird ein ganzes Jahr in Salt Lake City bleiben. Solche internationalen Freiwilligendienste sind für Kirchenmitglieder üblich und gelten als Teil des weltweiten Missionsdienstes. Kopp ist in der Bibliothek mit ihren Deutsch- und Französischkenntnissen eine große Hilfe und zudem mit einem Kernthema der Kirche der Heiligen der letzten Tage befasst, der Familie.
Was ich schon hier erlebt habe, also man würde das im Volksmund sagen, kleine Wunder erlebt, wo ich sage, das gibt's doch nicht, wie schnell man diese Leute gefunden hat. Und das ist einfach schön, wenn man so helfen kann.
Forschungsspezialistin Becky Adamson lockt sich in das System ein, um an ihrem eigenen Stammbaum vorzuführen, was alles möglich ist. Auf einem übergroßen Touchscreen erscheint die verästelte Ahnenreihe. Als Adamson mit dem Finger über einige Namen wischt, öffnet sich eine Weltkarte, die zeigt, wo diese Ahnen lebten und wie es zu deren Lebzeiten dort aussah.
We believe that knowing our family stories can strengthen the descendants that come from those stories.
Wir glauben, dass das Wissen über unsere Familiengeschichten die Nachkommen stärken kann. Viele Menschen, die hier etwas über ihre Familien und deren Geschichte erfahren, empfinden Liebe für ihre Vorfahren. Und das schafft eine Verbindung, ob man nun Mitglied unserer Kirche ist oder nicht.
Übrigens sind alle digitalen Angebote der Familiengeschichtlichen Bibliothek auch weltweit über das Internet und über öffentliche Partnerbibliotheken abzurufen. Für manches muss man allerdings ein Benutzerkonto anlegen. Mit genealogischer Forschung kann man sein Leben in einer langen Ahnenreihe verorten. Dahinter steht der Wunsch, die eigene Geschichte besser zu verstehen, manchmal auch die Unterstützung der Ahnen zu erbitten. Das ist vermutlich ein sehr altes menschliches Bedürfnis. Schon in der hebräischen Bibel finden sich viele Geschichten über sogenannte Erzväter, manchmal auch Erzmütter. Und neben diesen Geschichten gibt es eben auch einfache, endlose Aufzählungen darüber, wer wessen Sohn war. Die wichtigste ist die sogenannte Völkertafel im ersten Buch Mose, Genesis. Da geht es nicht nur darum, die Linie von biblischen Helden bis zu einem Stammvater zurückzuverfolgen. Mit dieser Liste soll eigentlich die ganze Welt erklärt werden. Gerd Brendel hat nachgeforscht, wie das funktioniert.
Gerade ist die Sintflut vorbei und schon gibt es den ersten Familienkrach. Ham, einer der Söhne Noahs, entdeckt seinen Vater, wie der betrunken und nackt seinen Rausch ausschläft. Den ersten Rausch der Menschheitsgeschichte. Und was macht Ham? Er verpetzt den nackten Vater bei seinen Brüdern Japhet und Sem. Als Noah wieder zu sich kommt, verpetzen wiederum die Ham beim Vater, woraufhin Noah, Hams Sohn, seinen Enkel Kanaan verflucht und Japhet und Sem segnet. Zu viele Namen, komplizierte Verwandtschaftsverhältnisse, das ist erst der Anfang, denn jetzt beginnt eine endlos lange Aufzählung.
Dies ist das Geschlecht der Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet,
heißt es in der Luther-Übersetzung.
Und es wurden ihnen Söhne geboren nach der Sintflut. Die Söhne Japhets sind diese: Gomer, Magog, Madhai, Javan, Tubal.
Erste Buch Mose, Kapitel 10.
Tarsis, die Kittäer und die Rodaniter. Von diesen trennten sich die Völker der Inseln in ihren Ländern, ein jedes nach seiner
Sprache. Die Söhne Hams sind diese: Kusch, Mizraim, Put und Kanaan. Und die Söhne des Kusch sind diese: Seba
und auch Sem, dem Vater aller Söhne Ebers und älteren Bruder Japhets, wurden Söhne geboren. Und diese sind seine Söhne: Elam, Assur, Apachshad, Lut und Ad.
Ve'ele toledot b'nei Noach, Shem, Ham, v'yafet, v'yivaledu lahem, banim achar hamabul, b'nei yafet, gomer umagog, umadai v'yavan v'tuval, umeshech v'tiras, uv'nei gomer ashkenaz.
Heißt es im hebräischen Original der Torah, so wie der Text in der Synagoge gelesen wird.
Das sind nun die Nachkommen der Söhne Noahs nach ihren Geschlechtern und Völkern.
Endet die Aufzählung.
Von denen haben sich ausgebreitet die Völker auf Erden nach der Sintflut.
The Table of Nations is,
die Völkertafel ist ein faszinierendes Kapitel mit dem Ziel, die Existenz der damals bekannten Völker als Stammbaum zu erklären.
In the format of a genealogy.
Der jüdische Theologe und Exeget Idan Dershowitz von der Universität Potsdam. Er datiert, wie die allermeisten seiner Kollegen und Kolleginnen, den Text in die Zeit des babylonischen Exils im 6. Jahrhundert vor Christus. Für Dershowitz spiegelt der Text
eine Welt mit unterschiedlichen Völkern, Sprachen, Kulturen, Göttern.
Sem, Ham und Japhet, diesen dreien werden dann die damals aus der Perspektive des Erzählers bekannten Regionen zugewiesen. Und das erstreckt sich vom Ägäischen Raum bis hin zu Mesopotamien und bis nach Ägypten und zum Sudan.
Erklärt Markus Witte, Professor für Altes Testament an der Humboldt-Universität zu Berlin. Mit den westlichen Inseln, wo sich die Nachfahren Japhets niederlassen, ist sehr wahrscheinlich die Ägäis gemeint. Die Namen der Söhne Hams stehen für Region. Misraim für Ägypten, Kanaan für das Land, das Gott Abraham Generationen später versprechen wird und mit deren Königen und Anführern die Israeliten noch viel später Kriege führen werden. Die Völkertafeln erklären also die Gegenwart als Ergebnis von Geschichte.
Die Menschheit ist eigentlich eine große Familie und insofern Familien sich auf Eltern in einer patriarchalen Gesellschaft, vor allem auf die Väter, auf die Großväter zurückführen, wird dann auch Weltgeschichte als Familiengeschichte konstruiert.
Du wirst geboren, Religion, Sohn vom Sohn vom Sohn vom Sohn, Sohn vom Sohn vom Sohn vom Sohn.
Denn
Identität wird gesichert über die Familie, das heißt die eigene Religion, die eigene Wirtschaftsform, die eigene Lebensform, die eigene Kultur. Und man bestimmt dann das Verhältnis zu Nachbarn familiär, um dann vergleichbare Identitäten bestimmen zu können.
Es ist eine ferne, fremde Vorstellungswelt, die der Text spiegelt, und doch vertrauter als vergleichbare Stammbäume aus derselben Zeit.
What this is describing is the 70 nations.
Alles in allem werden 70 unterschiedliche Völker genannt. Das erinnert an einen Göttermythos aus Kanaan, wonach das Götterpaar El und Atirat mit ihren 70 Kindern die Welt bevölkerte.
Diese Völkertafel kommt allerdings ohne göttliche Vorfahren aus, ganz anders als bei den ägyptischen Pharaonen oder den legendären Stammbäumen antiker Herrscherfamilien von Troja bis Rom. Über die Jahrhunderte haben Gelehrte, Rabbiner und Theologen die Wohnsitze der Nachfahren Noahs und die verschiedenen Völker zu identifizieren versucht und kamen zu mitunter bedenklichen Schlüssen. So rechtfertigten antike, jüdische und christliche Philosophen von Philo bis Origenes die Sklaverei als Folge von Noahs Fluch über Kanaans Nachfahren, die laut biblischem Text dazu vergattert werden, ihren Cousins zu dienen. Und wo kommen die anderen her? Die anderen Kulturen, Sprachen, Stämme? Darauf versuchen die Stammbäume und Völkertafeln in der Bibel in ihrer Zeit eine Antwort zu geben, mit ihrer Geschichte von den drei Söhnen Noahs. Was die Idee einer Menschheitsfamilie heute bedeuten kann, das können nur wir beantworten.
Und auch wenn wir den Eindruck haben, heute lässt sich mit dieser biblischen Völkertafel die Welt nicht mehr erklären, dann sollten wir uns doch nochmal in Erinnerung rufen, dass wir heute von semitischen Sprachen sprechen. Und das ist ein Überbleibsel einer Einteilung der Welt in Sprachfamilien, die eben auf die Namen der Söhne Noahs zurückgeht. Übrig geblieben ist davon nur die Rückführung von Hebräisch, Arabisch und anderen Sprachen auf Sem. Der Begriff Semiten gilt schon als überholt und von Hamiten und Japhetiten spricht heute dann doch niemand mehr. Religion im Radio gibt es immer um 14.05 Uhr am Sonntag im Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Sie auch wochentags etwas aus der bunten und reichen Welt der Religionen hören wollen, dann empfehle ich Ihnen unsere Schwestersendung Tag für Tag, immer werktags um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk.